Deutschlandfunk. Der Tag.
Um die 20.000 Menschen an einem Ort, der von seinen Kapazitäten her darauf ausgelegt ist, dass dort 3.000 Menschen leben. So sieht es derzeit aus im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos. In Zeiten, in denen wir verschärft auf Hygiene und Abstand achten, um Corona nicht zu verbreiten, hocken die Menschen da eng zusammen und haben teilweise nicht mal Wasser und Seife. Es gibt deshalb politische Kräfte, die sagen, räumt dieses Lager, und zwar sofort. Aus ihrer Sicht ein minimaler Lichtblick. Es können jetzt minderjährige Flüchtlinge dort raus, aber nur ein paar. 50 von ihnen kommen voraussichtlich nächste Woche nach Deutschland.
Die Lage war schon vor Corona dramatisch. Dieses Land ist damit überfordert und die Europäische Union hat die verdammte Verantwortung, endlich aufnahmebereit zu sein und zu verteilen.
Claudia Roth, Grüne, Vizepräsidentin des Bundestages, freut sich, sieht Europa aber noch stärker in der Pflicht. Thorsten Frey, Vizevorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag, mahnt hingegen:
Dafür braucht es wenigstens eine Handvoll europäischer Staaten, die dort vorangehen. Mit Verlaub, Luxemburg alleine ist es nicht.
Die unterschiedlichen Standpunkte in der Diskussion zeigen wir gleich und wir sprechen darüber, wer wann wohin kommt. Außerdem schauen wir uns die Luftfahrtbranche an. Schwer angeschlagen im Moment. Die Lufthansa könnte jetzt Geld vom Staat brauchen, also ganz konkret Steuergeld, unser Geld. Und das könnte auch eine Chance sein, dass der Staat das Unternehmen mitformt, also Stichwort ökologischer Wandel. Vor allem aber geht es natürlich erstmal darum, Arbeitsplätze zu retten. Der Tag im Deutschlandfunk, ich bin Ann-Kathrin Büsker. Moin. Die Europäische Union scheitert seit vielen Jahren bei der Verteilung von Flüchtlingen. Das war schon vor der sogenannten Flüchtlingskrise 2015 so. Die Menschen bleiben schlichtweg oft dort, wo sie ankommen. Also zum Beispiel in der griechischen Ägäis auf den dortigen Inseln, wo sie dann in Lagern untergebracht werden. Viel zu viele auf viel zu engem Raum. Aus dem Flüchtlingslager Moria wurden zuletzt etwa 160 Menschen aufs Festland gebracht. Alte Menschen, kranke Menschen. In Moria hausen die Leute auf engem Raum. Alles ist überfüllt, natürlich auch die sanitären Anlagen. Stichwort Hygiene. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen versucht zu helfen, wo es geht, hat jetzt ein Sprecher dem ARD-Studio Athen erklärt. Denn gerade ist die Angst groß, dass zu den ohnehin schlimmen Lebensbedingungen auch noch eine Corona-Welle in dem Lager kommen könnte.
Delivering soap is essential. So we're helping to provide more hygiene items.
Wir helfen, mehr Hygieneartikel in die Lager zu liefern. Wir helfen den Behörden, medizinische Notfallstationen aufzubauen und auszustatten. Dort können Patienten untersucht oder auch in Quarantäne isoliert werden. Wir helfen auch mit Informationen für die Flüchtlinge. Wir stellen Übersetzer und bilden unter den Flüchtlingen Freiwillige aus, die Informationen weitergeben und so den Lagerinsassen helfen.
Hilfe zur Selbsthilfe, das ist vielfach das Einzige, was die Hilfsorganisationen tun können. Eine dänische Organisation hat jetzt zum Beispiel Nähmaschinen zur Produktion von Mundschutzen zur Verfügung gestellt.
Die Nähmaschinen rattern pausenlos in der kleinen improvisierten Werkshalle direkt am Lager Moria. 2 Dutzend Frauen sitzen im Schichtbetrieb an den Maschinen und produzieren Atemschutzmasken. Wir arbeiten jeden Tag 24 Stunden, so können wir 4000 Masken am Tag herstellen, sagt Zana, eine junge Afghanin aus dem Lager Moria.
Das alles kann natürlich nur bedingt helfen und deshalb sagen viele, die Menschen müssen dort weg, raus aus den Lagern auf den Inseln. Nur wohin? Für viele gibt es ja kein Zurück und Europa will sie auch nicht. Seit Jahren wird über die insgesamte Verteilung diskutiert. Seit Wochen, gar Monaten geht es nun darum, minderjährige, unbegleitete Flüchtlinge, besonders Schutzbedürftige aus diesen Lagern auf den Inseln rauszuholen. Es gab schon mal Einigkeit darüber, dann kam man aber nicht in die Gänge und nun nimmt Deutschland 50 Kinder zu sich. Sie könnten nächste Woche kommen. Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio. Warum hat sich das alles so verzögert?
Das war schon mehrfach Beschlusslage. Das war vor genau einem Monat Beschluss des Koalitionsausschusses. Es war Mitte März dann noch einmal ein Beschluss zwischen den aufnahmebereiten Staaten auf europäischer Ebene unter Vermittlung der Kommission, die dieses ganze Verfahren auch eigentlich koordinieren soll. Inzwischen sind es 10 europäische Staaten, die jetzt vorsichtig gesagt mal ganz grundsätzlich zur Aufnahme bereit sind. Und da beginnt auch schon das erste Problem. Also man muss vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen. Das Verfahren ist nicht Wochen, sondern Monate alt. Mhm. Und da war wohl wirklich unter anderem Horst Seehofer treibende Kraft. Da gibt es auch andere, die das so darstellen. Mhm. Aber es gab eben immer die Bedingung, Deutschland darf da nicht völlig alleine vorangehen. Das ist auch eine Bedingung, die die CSU sehr vehement gesetzt hat, auch in den vergangenen Tagen nochmal. Und nun hat es also ewig gedauert, bis sich einige Staaten auf europäischer Ebene zusammengefunden haben. Mhm. Das war schwierig genug. Dann können wir vielleicht gleich nochmal reden, wie das in Griechenland umgesetzt wird. Mhm. Und dann, aber um erstmal bei den anderen Staaten auch und in Deutschland zu bleiben, dann haben jetzt mehrere Staaten gesagt, wir sind grundsätzlich weiterhin bereit, aber sehen uns im Moment Corona-bedingt nicht in der Lage. Dann begann wieder die deutsche innenpolitische Diskussion. Ja. Zum Beispiel hat Thorsten Frey, CDU-Unionsfraktionsvize, gesagt, da müssen schon einige Länder mit dabei sein und Luxemburg allein reicht nicht. Luxemburg hat entschieden, allein voranzugehen mit 12 Kindern, die aufgenommen werden. Also das war ein Nebeneinander der deutschen innenpolitischen Diskussion und dem mühsamen Versuch, in Europa zusammenzukommen und dann das eben nochmal auch behindert durch die Corona-Pandemie. Problematik.
Okay, aber nochmal zusammengefasst, ist denn dann jetzt hundertprozentig klar, dass tatsächlich 50 Kinder nach Deutschland kommen? Oder kann es passieren, wenn jetzt doch die anderen EU-Länder sagen, nee, wir kriegen es jetzt doch nicht hin, dass dann die Kinder doch nicht kommen nach Deutschland?
Nein, das kann wohl nicht mehr passieren. Das ist jetzt unter der Voraussetzung geschehen, hat es jetzt diesen Beschluss gegeben und zwar nicht nur durch das Innenministerium, sondern auch in Absprache mit den Vertretern der Koalitionsfraktionen und eben auch heute im Bundeskabinett. Diese 50 Kinder werden, und da heißt es ausdrücklich, in einem ersten Schritt aufgenommen. Und es heißt auch in der Pressemitteilung des Bundesinnenministeriums, dass die Verzögerung in den anderen Staaten Corona-bedingt nachvollziehbar sein. Und dann Zitat, Deutschland hat jedoch die klare Erwartungshaltung, dass die Zusage dieser Länder eingehalten wird. Mit anderen Worten, Erwartung ja, aber das ist nicht Bedingung für diese Aufnahme.
Warum Kinder?
Es hieß von Anfang an, und es war von Anfang an das besondere Bedürfnis, besonders Schutzbedürftige aufzunehmen. Das könnten nun aber natürlich auch anderweitig Versehrte sein, das könnten alte und gebrechliche Menschen sein. Warum Kinder, kann man sich denken, kann ich aber nicht objektiv sagen. Mhm. Es gab auch der Beschluss auf europäischer Ebene, bezieht sich nicht auf Kinder im engeren Sinn, sondern auf unbegleitete Minderjährige, unschutzbedürftige Kinder. Das, was der Koalitionsausschuss am 8. März formuliert hatte, das heißt Kinder, die entweder wegen einer schweren Erkrankung dringend behandlungsbedürftig oder aber unbegleitet und jünger als 14 Jahre alt sind. Die meisten davon Mädchen. Das heißt, das sind auch Kinder im engeren Sinn, die Deutschland da aufnehmen will.
Man könnte das natürlich so deuten, dass das ein besonderes humanitäres Zeichen sein soll, was die europäischen Staaten da senden.
Es ist das besonders vermittelbare humanitäre Zeichen. Auf Kinder kann man sich immer schnell einigen. Wie gesagt, alte und gebrechliche Menschen wäre unter humanitären Gesichtspunkten ebenso wichtig.
So, und wer entscheidet jetzt, wer da aus den Flüchtlingslagern aufgenommen wird? Machen das letztlich die griechischen Behörden oder schickt man irgendwen aus Deutschland dahin, der sagt, dich nehmen wir, dich nehmen wir, dich nehmen wir?
Das will man nicht, Leute aus Deutschland schicken. Man könnte aus Deutschland Leute zur Unterstützung schicken. Das ist aber im Moment auch schwierig, weil wer da hinkommt, erst mal 2 Wochen in Quarantäne muss. Mhm. Das heißt, das geht im Moment realistisch gar nicht, wenn man schnelle Verfahren haben will. Es sind aber ja zahlreiche Hilfsorganisationen und auch europäische, internationale Organisationen, EASO, UNHCR, UNICEF, die internationale Organisation für Migration, und auch andere wie Ärzte ohne Grenzen, die da auch richtig offiziell eingebunden sind vor Ort. Und die entscheiden das zusammen mit den griechischen Behörden. Wer das letztlich entscheidet, das sind die griechischen Behörden. Und da hat es wohl, so hört man, auch ganz erhebliche Schwierigkeiten gegeben, dass da zum Teil die Ansprechpartner anfangs fehlten und ähnliches. Und das ist auch ein Grund für diese große Verzögerung, die es da gegeben hat.
Wenn diese 50 Kinder jetzt nach Deutschland kommen, vielleicht schon nächste Woche, weiß man schon, wo und wie die untergebracht werden?
Man weiß, wo die erstmal untergebracht werden, weil Niedersachsen sich bereit erklärt hat, sie aufzunehmen, um sie erstmal 2 Wochen in Quarantäne zu nehmen. Mhm. Das heißt aber nicht, dass sie dann dauerhaft dort bleiben würden. Das wird wahrscheinlich nach dem üblichen Schlüssel oder nach welches Land sich meldet, verteilt werden.
Nun gibt es ja auch mehrere Städte und Kommunen, die sagen, wir sind auf jeden Fall bereit, Flüchtlinge aufzunehmen. Die Seebrücke spielt da eine Rolle. Werden die da irgendwie mit einbezogen? Werden die irgendwie präferiert, dass man dahin verteilt?
Die werden einbezogen bei der Verteilung innerhalb der Bundesländer, dass die Bundesländer da eben besonders darauf Rücksicht nehmen können. Der Schlüssel für die Länder ist an sich im Allgemeinen zumindest, was die allgemeine Flüchtlingsaufnahme betrifft, dadurch nicht anders. Und es ist ohnehin ja so, das haben wir ja inzwischen gelernt, dass es auf jeden Fall immer der Mitsprache des Bundes bedarf, dass keine Stadt sagen kann, ich möchte jetzt Leute aufnehmen, die der Bund noch nicht reingelassen hat, sozusagen. Darum geht es ja hier nicht, aber die übliche Verteilung geht eben nicht nach Handheben, sondern erstmal auf die Länder nach den allgemeinen Kriterien. Also dass der Bund sich da immer die Mitsprache vorbehält, das liegt eben einfach daran, dass dieses Zuwanderungsrecht eben einfach Bundessache ist und man da die Hand drauf halten will.
Also es kann jetzt keine Stadt, beispielsweise Köln, einfach sagen, hier, wir haben Platz für 50 Flüchtlinge, wir telefonieren mit Griechenland, schickt uns welche.
Nein.
Wir reden hier über besonders Schutzbedürftige. Wir reden über Kinder, die ohne Eltern unterwegs sind, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Wir haben eben schon kurz drüber gesprochen, die kommen jetzt 2 Wochen erstmal in Quarantäne. Das ist natürlich auch eine Frage von Corona. Weiß man irgendwas darüber, wie die betreut werden? Weil die werden ja mit Sicherheit ein erhebliches Betreuungsbedürfnis haben.
Das weiß ich nicht, aber ich gehe ganz sicher davon aus, dass wenn das Land Niedersachsen sagt, wir können das, dass das dann eine geeignete Einrichtung ist, die das auch wirklich kann und die dafür die Leute vor Ort hat, die sich darum kümmern. Es ist im Moment etwas, das ich noch nicht recht glauben will. Es hat heute die Aussage gegeben in der Regierungspressekonferenz, es gehe nicht nur um Kinder und nicht nur um Unbegleitete, sondern wirklich beides. Es gehe um 50 Unbegleitete unter 14. Ich hätte gar nicht gedacht, dass es auf den griechischen Inseln so viele überhaupt gibt, weil die allermeisten unbegleiteten Minderjährigen natürlich zwischen 16 und 18 sind. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das richtig ist. Wenn das so wäre, dann wären das natürlich ganz besonders betreuungsbedürftige Kinder.
Wenn die jetzt nach Deutschland geholt werden quasi, was passiert denn dann, ich sag mal, mittelfristig mit denen? Also bekommen die dann automatisch auch ein Bleiberecht?
Also die kommen nicht hierher, das habe ich eben noch mal beim Innenministerium erfragt, mit einem besonderen humanitären Aufenthaltstitel, sondern die bekommen hier ihr Asylverfahren. Nun ist aber die andere Frage, wenn das Kinder unter 14 wirklich alles sind, dann gibt es ohnehin Abschiebeschutz und dann wird man irgendwann auch einen hohen Grad der Integration wahrscheinlich haben. Und wenn da auch einige besonders Schutzbedürftige dabei sind, weil sie krank sind, dann wird auch das sicherlich dazu führen, dass man davon ausgehen kann, dass sie dauerhaft in Deutschland bleiben.
Wir haben eben darüber gesprochen, dass das ja eine Diskussion ist, die auch ein deutlicher humanitärer Fingerzeig ist. Und trotzdem sehen wir innerhalb der deutschen politischen Debatte durchaus eine gewisse Uneinigkeit, oder?
Ja, es ist eine große Uneinigkeit. Sehr vehement zu Wort melden sich von der einen Seite die Grünen, die sagen, das ist viel zu spät und viel zu wenig und die eine Evakuierung der Lager insgesamt auf den griechischen Inseln fordern. Und auf der anderen Seite habe ich hier nicht so viel von der AfD gehört, muss ich sagen, in dieser konkreten Frage. Aber es war eben, weil einfach der Entscheidungsbedarf da war, aus der Union ziemlich hart eben zu hören. Da hatte ich Thorsten Frey eben schon angesprochen, die Aussage nicht im deutschen Alleingang. Und was dabei, und da stand wohl vor allem auch die CSU dahinter, Teile der CSU, was dabei interessant ist, ist, dass durchaus keine geschlossenen Reihen da vorzufinden sind. Zum einen hat es den Brief von 50 Unions, das waren vor allem CDU-Abgeordneten, an die Kommission gegeben, die sich sehr vehement und mit sehr starken Worten dafür eingesetzt haben, dass es jetzt mal weitergeht und dass die Zeit drängt. Und zum anderen ist auch interessant die Rolle von Horst Seehofer. Ich hatte eben schon gesagt, dass er in diesem europäischen Verfahren wohl tatsächlich treibende Kraft war. Es hat mir aber heute auch die SPD-Innenpolitikerin Ute Vogt gesagt, dass auch in den Gesprächen innerhalb der Koalition da Seehofer eigentlich eher auf Seite der SPD oder der besonders aufnahmebereiten gewesen sei gegen die eigene Partei. Also da merkt man, wie das häufig und gerade wenn es um Kinder geht, in den Parteien so ist, dass es keine ganz klare Parteizuschreibung häufig gibt, sondern dass da je nachdem, ob das Christliche im Vordergrund steht oder ob die Sorge, 2015 darf sich nicht wiederholen, im Vordergrund steht, dass da die Positionen durchaus durcheinander gehen können.
Und ich finde, es ist ja im Prinzip auch eine schwierige Debatte, wenn man sich den aktuellen Debattenkontext anguckt. Also mit Blick auf Corona wird jetzt ganz viel auf Abschottung gesetzt, was man ja mit Fug und Recht kritisieren kann. Aber gerade in so einem politischen Klima der Abschottung dann ein Signal zu setzen, wir öffnen uns, ist wahrscheinlich für einige politische Beteiligte auch nicht ganz so einfach.
Auf der einen Seite ist das so, auf der anderen Seite, und das ist ja wahrscheinlich auch der Grund, warum andere europäische Länder zum Teil da jetzt sehr zögerlich sind. Auf der anderen Seite macht aber Corona natürlich auch die Notwendigkeit besonders, also macht es besonders notwendig, da jetzt schnell zu handeln, weil natürlich unter den hygienischen Bedingungen, die es da gibt, also nur um nochmal daran zu erinnern, Moria ist gebaut für 3.000 Leute, da sind jetzt über 20.000 Leute wohl, teilweise mit keinem Wasser oder wenig Wasser, Abstand halten ist nicht denkbar. Und das sind natürlich Verhältnisse, wo es dringend nötig ist, auch schnell einzugreifen. Und das ist eben auf eine ganz ungute Art gerade gegenläufig.
Bleiben Sie zu Hause. Schränken Sie Ihre Kontakte auf das Notwendigste ein. Das ist der Appell der Politik an die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, insbesondere auch noch mal vor dem Osterwochenende. Auch wenn die Zahl der Neuinfektionen ja ein bisschen geringer geworden ist, das Virus sich also nicht mehr ganz so schnell verbreitet, bitte trotzdem nicht an dem Wochenende zu den Eltern oder den Großeltern fahren, auch nicht irgendwo ans Meer. Bitte Rücksicht nehmen, das Virus nicht weiter verbreiten. So der Appell unter anderem der Bundeskanzlerin. Richtige Urlaubsreisen, die sind natürlich auch komplett gestrichen, auch wegen der zahlreichen Einreisebeschränkungen weltweit. Das hat Auswirkungen für diejenigen, die damit ihr Brot verdienen. Hotels, Reisebüros, Reiseveranstalter und natürlich auch Luftfahrtkonzerne. Zum Beispiel die deutsche Lufthansa. Die verhandelt inzwischen mit dem Staat über ein Konzept, um den Konzern zu retten. Ich habe darüber mit Brigitte Scholtes gesprochen, Wirtschaftskorrespondentin in unserem Frankfurter Börsenstudio. Und erstmal wollte ich von ihr wissen, ob angesichts der aktuellen Lage überhaupt noch was fliegt bei der Lufthansa.
Ja, es fliegt noch was. Ein paar Flugzeuge fliegen noch. Heute Morgen auf dem Weg hier nach Frankfurt, da komme ich immer am Flughafen vorbei, da sah ich tatsächlich einen Flieger in den blauen Himmel steigen und dachte schon, das ist aber schön, auch nochmal einen zu sehen, weil ansonsten sind ja immer viel mehr unterwegs. Mhm. Ja, aber klar, der Flugplan ist deutlich reduziert. Bei der Langstrecke, da stehen im Moment bei der Lufthansa nur noch 7 Ziele auf dem Plan und das nur 3-mal die Woche. Auf den kürzeren Strecken wird etwas mehr geflogen, aber der Gesamtbetrieb, das sind ja nur 5% des üblichen Verkehrs. Und ja, gäbe es nicht die Rückholflüge aus dem Ausland und natürlich die Frachtflüge, ja, dann wären es noch weniger. Also auf den Flughäfen, ich glaube auch in Berlin als auch in Frankfurt zum Beispiel, da parken ja 700 der 763 Flugzeuge. Ja, und deswegen hat Lufthansa ja gestern auch die Reißleine gezogen und angekündigt, okay, wir legen jetzt, ich glaube, 42 Flugzeuge insgesamt, ich habe eben nochmal durchgerechnet, still. Mhm. Darunter auch 6 Riesenflieger, die A380er. Und schließlich stellt man eben auch die Tochter Germanwings ein und die hatte noch 30 Flugzeuge in der Flotte.
Zum Verständnis, wenn da Flugzeuge stillgelegt werden, heißt das, die gehen nie wieder in die Luft?
Wenn die stillgelegt werden, dann heißt das, die sollen nicht wieder in die Luft gehen, weil die Lufthansa ja auch nicht damit rechnet, dass das schnell sich wieder regelt, dass also der Luftverkehr schnell wieder in Gang kommt. Mhm. Die werden dann wie die Airbus A380, die sollten ohnehin an Airbus zurückgegeben werden. Ja, die sind also aussortiert, die werden dann verkauft an andere Airlines, wenn es denn im Moment überhaupt Käufer gibt. So muss man das verstehen.
Und die Germanwings, die existiert dann jetzt nicht mehr?
Die existiert dann jetzt nicht mehr, also nicht vom heutigen Tag an. Es wird jetzt sozusagen stillgelegt, ja. Aber die war ja ohnehin in die Eurowings-Gruppe jetzt eingebunden. Mhm. Die sind also für die Billig-Airline geflogen, also gar nicht mehr unter eigenem Label, schon einige Jahre nicht mehr. Ja, und da bei der arbeiten noch 1.400 Mitarbeitern. Was mit denen passiert, darüber wird jetzt verhandelt. Da sollen ja, wie es so schön heißt, sozialpartnerschaftliche Lösungen gesucht werden. Aber es gibt ja auch andere Töchter der Lufthansa wie Austrian Airlines in Österreich, Brussels Airlines in Belgien und oder Swiss. Auch die sollen schrumpfen. Mhm. Und da fragt man sich ja, wo sollen denn dann die Mitarbeiter unterkommen, wenn überall geschrumpft wird?
Das heißt aber, der Konzern, der versucht jetzt quasi schon von selbst, sich zu verkleinern und, ich sage es mal ganz brachial, abzustoßen, was er abstoßen kann.
Das würde ich auch so sehen, ja, weil er versucht jetzt natürlich die Kosten zu drücken, wo es geht und so einigermaßen durch die Krise zu kommen.
Kann die Lufthansa das aus eigener Kraft schaffen?
Im Moment geht es wohl noch, weil die Lufthansa steht eigentlich so ganz gut da, denn die hat noch gut 5 Milliarden Euro Stand, muss man sagen, zur Bilanzpressekonferenz, 19. März genau, an Liquidität. Dann hat sie den Vorteil, sie hat die Flugzeuge, die meisten Flugzeuge, die sind in ihrem Eigentum. Die anderen Fluggesellschaften, die leasen die oft, also die, da laufen die Kosten weiter, aber die hat also diese Flugzeuge, die sind bei der Lufthansa also 10 Milliarden wert, das ist also auch sehr viel wert. Ja, und man muss schon sagen, dass sie also dadurch die Kosten stark drücken kann. 60% der Kosten sind dadurch weg, aber dann kommen natürlich noch die Personalkosten. Auch da gibt es ja Hilfe mit dem Kurzarbeitergeld. Da hatte Lufthansa ja für 2/3 der Beschäftigten schon Kurzarbeit beantragt, was dieses Geld wird dann auch aufgestockt in vielen Fällen bis auf 90%. Also die Kosten fallen da auch nicht ganz weg. Ja, von daher steht sie ganz gut da, aber es wird, je länger die Krise dauert, umso schwieriger.
Jetzt wird ja mit Blick auf die Lufthansa tatsächlich schon diskutiert, wie auch der Staat unterstützen kann über Kurzarbeitergeld etc. hinaus. Mancher sprach schon von Verstaatlichung. Wobei die Lufthansa das eigentlich überhaupt nicht will, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Also ist sowas wie eine grundsätzliche Staatsbeteiligung denkbar?
Ja, ich denke, so eine Staatsbeteiligung, die ist nicht nur denkbar, sondern die ist sogar wahrscheinlich, weil eben je länger die Krise, desto schwieriger wird es auch für die Lufthansa. Und die Lufthansa und die Bundesregierung, das hört man ja auch inoffiziell, die verhandeln schon darüber auf höchster Ebene. Also da weiß man selbst innerhalb des Konzerns, angeblich nichts Genaueres. Und ich meine, man weiß nie, wie weit dann die Kreise gehen, aber da ist, glaube ich, wirklich das, der Chef, sprich Carsten Spohr, mit dem Bundeswirtschaftsminister im Gespräch. Und die Lufthansa, die möchte keine wirkliche Beteiligung des Staates. Das heißt, sie möchte nicht, dass der Staat ihr reinredet. Der Carsten Spohr, der Chef, der ist wirklich so einer, der gewettert hat immer gegen die Staatsairlines, gerade im Mittleren Osten, weil die eben vom Staat so unterstützt werden, dass die privat geführten Airlines da ein großes Problem haben, da im Wettbewerb mitzuhalten. Dieses Mantra trägt er, glaube ich, auch jetzt vor sich her. Ja. Aber man könnte sich vorstellen, dass eine stille Beteiligung möglich wäre. Das heißt also, dass der Staat schon sich zu einem gewissen Teil beteiligt, also Anteile übernimmt, aber dann eben kein Mitspracherecht hat. Also ich glaube, darum geht's im Moment. Und da ist auch schon die Rede von so Größenordnung 10 Milliarden Euro.
Wenn wir den Blick ein bisschen weiterziehen von der Luftfahrtbranche weg, auch insgesamt auf die Reisebranche, da haben wir ja heute die Nachricht bekommen, dass TUI jetzt einen Staatskredit bekommt über die KfW. Ich glaube, das hinterlässt jetzt so als Aussage allein viele Fragezeichen und der ein oder andere wird sich wahrscheinlich fragen, hä, wie funktioniert denn das? Magst du erklären, wie die TUI jetzt tatsächlich über die KfW Geld vom Staat bekommt?
Ja, denn das sind also 1,8 Milliarden Euro, die TUI jetzt bekommen soll. Die KfW, das ist ja die staatseigene Förderbank. Das heißt, wenn der Bund sagt, wir helfen, dann springt da meist die KfW ein. TUI muss dazu an seine Hausbank oder seine Hausbanken bei einem solchen Betrag gehen und sagen, wir haben von der KfW diesen Kredit zugesagt bekommen, aber die Banken müssen sich da immer noch dran beteiligen. In dem Fall so etwa bis zu 20%, weil die sollen dann, beziehungsweise sie beteiligen sich nicht, die KfW reicht aus, aber sie sollen mit dafür haften für 20%, damit die einfach diesen Kredit auch stärker prüfen. Da will man einfach die Banken noch ein bisschen stärker einbinden, dass sie mit ins Risiko gehen. Ja, und bei einer solchen Größenordnung hat das etwas länger gedauert, sich abzustimmen. Und die Banken hatten ohnehin schon der TUI weil die ja schon auch einige Wochen in Schwierigkeiten ist, einen Kredit von 1,75 Milliarden, also fast genauso viel zugesagt. Und da musste man jetzt erstmal so abstimmen, wie man das denn hinkriegt, weil das überschreitet eigentlich das, was man eigentlich einem Unternehmen dann gibt, jedenfalls in der Größenordnung von TUI.
Kredit heißt aber auch, das Unternehmen muss das dann irgendwann zurückzahlen.
Ja, das ist genau die Definition von Kredit. Der läuft bis Oktober nächsten Jahres, aber er kann dann wohl auch noch bis Juli 2022 verlängert werden. Also das kommt dann wahrscheinlich einfach darauf an, wie schnell sich die Branche wieder erholt und wie schnell der Tourismus wieder läuft.
Jetzt kommen wir ja ganz grundsätzlich auch so ein bisschen zur Sinnfrage, weil in Zeiten, in denen wir auch über den Klimawandel diskutieren und auch darüber diskutieren, inwieweit zum Beispiel eine Flugbranche da ja ganz massiv zu beiträgt, also eigentlich fliegen wir viel zu viel, es gibt jetzt den einen oder anderen, der sich freut, dass einfach nicht mehr so viele Flugzeuge am Himmel sind. Das ist aber was in der derzeitigen Diskussion über die Beteiligung des Staates und auch das Retten dieser Unternehmen überhaupt gar keine Rolle erstmal spielt, oder? Also dass man diskutiert, die Frage stellt, sollte der Staat das überhaupt tun?
Ich glaube, die ökologische Frage, das ist, ich würde mal sagen, ein schöner Nebeneffekt. Denn wenn die Fluglinien jetzt ihre Flotten verkleinern, das hilft natürlich schon, was die Ökologie angeht. Ich könnte mir vorstellen, auch was das angeht, dass die Lufthansa auch da versucht, wenn der Staat sich denn beteiligt, dass der nicht so viel Mitspracherecht hat, weil der dann vielleicht auch noch stärker darauf drängen würde. Ah. Also ich könnte mir vorstellen, dass das auch so ein Diskussionspunkt ist. Mhm. Aber da legt die Branche ja großen Wert darauf, dass sie da einigermaßen selbstständig agiert. Man muss natürlich sagen, dass die auch in den letzten Jahren vielleicht nicht so intensiv, wie sie es hätten tun können, versucht haben, mit effizienteren Flugzeugen zu fliegen und auch Treibstoffe zu entwickeln, die nicht ganz so schädlich sind. Auch das ist noch sehr problematisch. Aber ein guter Effekt wäre zumindest nach der Krise, dass man dann die Flugzeuge, quasi die Dreckschleudern, ohnehin aussortiert hat und die nur noch mit den wirklich effizienten und einigermaßen emissionsarmen Flugzeugen fliegt. Das könnte also die Belastung drücken, ganz abgesehen davon, dass eben ohnehin auch dann noch längere Zeit, also bestimmt bis ins nächste Jahr hinein, sehr viel weniger geflogen wird, als wir das vor der Krise hatten.
Und wir diskutieren das natürlich alles auch vor dem Hintergrund, dass wir wissen, dass dadurch konkret Jobs bedroht sind, dass dadurch Menschen in ihrer Existenz bedroht sind. Das muss man ja dabei auch immer mitdenken und ich finde auch erwähnen. Also niemand soll jetzt an dieser Stelle denken, wir freuen uns, dass weniger geflogen wird, weil wir wissen auch, um welche Jobs es dabei geht und um welche menschlichen Schicksale. Das nur kurz eingefügt. Möchte aber noch eine Nachfrage stellen mit Blick auf die Beteiligung. Du hast jetzt gesagt, die Lufthansa, die möchte das eigentlich nicht, dass der Staat da mitredet. Das heißt, aus wirtschaftlicher Perspektive ja durchaus nachvollziehbar. Politisch betrachtet wäre es dann jetzt aber eigentlich die Gelegenheit für beispielsweise das Verkehrsministerium zu sagen, nee, wir wollen aber mitsprechen, weil wir möchten auch im Sinne einer ökologischen Zukunft mitgestalten.
Das ist, wie ich eben schon so vermutet habe, wahrscheinlich auch so ein Punkt, um den sich die Verhandlungen drehen. Mhm. Dass da der Staat vielleicht ein bisschen stärker den Daumen jetzt drauf hält und sagt, jetzt müsste er etwas mehr tun, das kann ich mir schon vorstellen, ja.
Das dann also vielleicht auch nochmal ein Impuls für die politische Diskussion, die derzeit ja doch einigermaßen leise geführt wird, wie ich finde. Brigitte, ich danke dir für diese Einblicke in die Luftfahrtbranche. Der Tag am 8. April 2020. Sie erreichen uns für Fragen und Feedback per Mail an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin.